Das Endometriose-Projekt, dein Podcast rund um das Thema Endometriose, ganzheitliche Ansätze zur Endometriose-Behandlung und vor allem, was du aktiv tun kannst, um mehr Wohlbefinden, Lebensqualität, aber vor allem auch Gesundheit in dein Leben holen zu können. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Ich habe wieder ein super spannendes Interview-Special für dich. Und zwar habe ich heute Marc Richter zu Gast. Er ist Heilpraktiker und spezialisiert auf Frauengesundheit. Und ich durfte schon ganz, ganz viel von seinem Wissen profitieren und bei ihm eine Ausbildung machen. Und ja, ich freue mich daher sehr auf seine Sicht auf Endometriose und was er da an Wissen mit uns zu teilen hat. Hallo Marc, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo Romina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Magst du dich noch ganz kurz vorstellen für die, die dich noch nicht kennen sollten?
Ja. Also ich habe eine kleine Praxis hier im schönen Raum von Regensburg, betreue aber mittlerweile 95% meiner Patienten und Patientinnen, hauptsächlich Patientinnen online, in ganz Deutschland, deutschsprachigen Raum, europaweit, je nachdem, wo die Patienten halt sitzen. Und arbeite halt sehr, sehr stark in einer beratenden Tätigkeit, wo ich meinen Patientinnen Optionen an die Hand gebe, wie sie halt ihr Leben gestalten können. Also bei mir kommen die Patientinnen nicht in die Praxis für Infusionen oder irgendwelche Geräte, weil ich einfach möchte, dass die Patientinnen in die aktive Rolle so gut wie möglich gehen. Und ich erzähle meinen Patientinnen immer zu Beginn, du bist die Chefin und wir machen eine Art Studium über dich und deine Gesundheit, fangen auf der körperlichen Ebene an und gehen dann über das Nervensystem hin zu Emotionen. Man kann das nicht so ganz trennen, aber das ist so der ganz grobe Ablauf und mache halt mit den Haarmineralanalysen, Blutergebnisse, Urintests, was auch immer halt nötig ist. Und so erstellen wir dann eben einen schönen Nährstoffplan, passen den Lebensstil an, gucken uns das Ganze an und gehen dann immer weiter. Und das dauert mit den meisten Patientinnen so 1 bis 2 Jahre. Und ich möchte halt wirklich meinen Patientinnen beibringen, wie sie unabhängig werden von Therapeuten und anderen, dass du als Patientin deine eigene Heilerin sozusagen wirst. Und das dauert ein bisschen. Das heißt, wenn ich dir zum Beispiel als Patientin einen Nährstoffplan schreibe, kann ich dir nie die exakte Dosis für dich vorgeben, sondern du musst halt mit deinem Körper wieder in Verbindung gehen und schauen, okay, was brauche ich heute wie? Und dazu gehört erstens Körpergefühl. Das muss ich wie ein Muskel auch wieder trainieren, wenn es mir erstmal schwerfällt. Und aber auch das Verständnis, was macht welcher Nährstoff wie. Das bedeutet, okay, in stressigeren Phasen brauchst du ja wahrscheinlich ein bisschen mehr Magnesium, Zink, was auch immer, als wenn du halt im Urlaub bist. Und das musst du so ein bisschen verstehen. Und dann kannst du deinen Nährstoffplan für dich selber anpassen. Du lernst hoffentlich, wie du selber einmal im Jahr ein grundlegendes Blutbild machen kannst oder welche Tests auch immer für dich wichtig sind. Ich erkläre ganz, ganz viel und möchte halt einfach, ja, ein Studium begleitend machen. Dazu gehört als Patientin Fragen stellen, Sachen ausprobieren, Podcasts anhören, Bücher lesen. Und eben diese Selbsterfahrung machen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht für alle geeignet, weil es eine Menge Arbeit erfordert. Aber es ist halt für mich die einzige Möglichkeit, wie ich das Ganze nachhaltig sehen kann, dass du auch langfristig die ganzen Sachen machst, weil du halt auch verstehst, warum mache ich das? Weil wenn ich nur blind irgendwelchen Anweisungen folge, dann mache ich das wahrscheinlich nicht mein Leben lang und diese Zeiten sind einfach vorbei, dass man blind einfach gehorsam, okay, dem Arzt, dem Lehrer, der Politik irgendwie folgt, sondern wir möchten halt jetzt verstehen und spüren, was wir hier machen und das erfordert eben ein bisschen mehr Zeit, aber das ist okay und mit jeder Patientin gehe ich da in ihrem eigenen Tempo durch, manche sind ein bisschen schneller, manche ein bisschen langsamer, muss ich auch gucken, wenn ich jetzt eine alleinerziehende Mama von 2 Kids habe, müssen wir das Ganze langsamer machen, als wenn ich jetzt eine Frau habe, die Mitte 20 ist und keine Verpflichtung im Leben hat, können wir das Ganze ein bisschen schneller machen. Und so versuche ich das immer anzupassen. Und dann gucke ich mir halt an, mit was die Frauen kommen. Mittlerweile gibt es keine einfachen Patienten mehr. Jeder hat so ein bisschen alles. Jede Frau, ich bin müde, gestresst, Stimmung ist nicht so gut, Verdauung, ich habe ein bisschen hormonelle Probleme. Also das haben wir mittlerweile alles in der Praxis. Und dann kommen die Frauen halt genau wegen all diesen Baustellen. Und viele haben halt dann irgend noch eine Diagnose. Aber im Grunde ist die Diagnose ja auch wieder so ein Stempel, der aufgedrückt wird. Und wir haben ja im Vorgespräch schon kurz geredet. Das Schöne ist, egal mit welcher Symptomatik oder Erkrankung man kommt, ein großer, großer Teil ist für alle Patienten gleich. Wir brauchen alle eine gute Nährstoffversorgung, wir brauchen alle eine grundlegend gute Ernährung, wir brauchen ein bisschen Bewegung, wir brauchen Liebe, Zuneigung, wir brauchen Erfüllung im Leben, wir brauchen Licht, guten Schlaf. Das brauche ich ja mit allen. Und dann, je nach spezifischer Erkrankung, gucke ich halt nochmal dann die letzten paar Prozente nach, okay, was ist jetzt für Endometriose, Colitis ulcerosa, individuell. Also Bei einer Colitis ulcerosa Patientin brauche ich vielleicht kein bioidentisches Progesteron, bei Endometriose wahrscheinlich hingegen sehr, sehr stark. Und das sind dann schon die entscheidenden Unterschiede. Und der Großteil ist aber eben für alle gleich. Und ja, so macht es in der Praxis Spaß und so kann ich mir das halt nachhaltig vorstellen, weil mir geht es einfach nicht darum, Abhängigkeiten von mir zu erschaffen, sondern eben Unabhängigkeiten.
Ja, das klingt bei mir sehr an. Ich handhabe das sehr ähnlich. Ich finde das mega schön, so Hilfe zur Selbsthilfe und einfach auch die Eigenverantwortung und auch die Eigenmacht immer mehr zu stärken. Ja. Und das finde ich total super.
Ja. Eins der schlimmsten Gefühle, glaube ich, ist halt wirklich das Gefühl von Ohnmacht und ausgeliefert sein.
Ja.
Und das ist halt einfach das, was wir wieder wollen, ermächtigen. Und das, wie gesagt, du trägst mehr Verantwortung, aber du hast halt auch diese Verantwortung als Chance, was zu verändern. Und darum geht es am Ende des Tages. Und da geht es auch immer wieder darum, einfach, dass ich einen Raum bieten kann, wo ich sage, hey, wir haben Möglichkeiten, wir haben immer Möglichkeiten und wir haben Chancen. Und diese Hoffnung halt auch wieder da dazugeben, weil egal mit welcher Erkrankung man kommt, die allerwenigsten Erkrankungen sind rein genetisch und das sind meistens Leute, die sehr, sehr früh dann auch leider daran versterben. Das ist wirklich rein Genetik. Dann verstirbt man aber im Kindesalter bereits. Und der Rest ist alles ein genetischer Teil, ja, aber der Rest ist halt Epigenetik. Was machen wir draus? Und das können wir ja alles kontrollieren.
Super spannend, super spannend. Marc, wenn du magst, lass uns direkt eintauchen. Magst du vielleicht noch erzählen, warum du dich auf Frauengesundheit spezialisiert hast? Kommt das einfach oder hast du dir das?
Ja, also ich hatte halt ein paar Seminare zu Beginn und eins war ganz speziell über Frauengesundheit und Hormone und ich fand das einfach super interessant und zu Beginn heißt es ja, okay, man muss sich eine Nische suchen und da habe ich ja gedacht, okay, dann mache ich das und ich kann nur aus Erfahrungen jetzt rückblickend sagen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Es macht viel mehr Spaß, mit Frauen zu arbeiten. Frauen sind einfach disziplinierter, Frauen sind offener, Frauen sind viel, viel dankbarer. Die Kehrseite ist, dass viele Frauen sehr sich selber unter Druck setzen und zu Perfektionismus neigen durch diese Disziplin. Das ist immer das, was ich mit den Patientinnen angehe und versuche, hey, alles ist gut, halb so wild. Also den meisten Frauen muss ich nicht so sehr in den Arsch treten, sondern eher ein bisschen bremsen. Aber ansonsten war es die beste Entscheidung überhaupt. Ja, weil Frauen da einfach viel, viel offener für das Ganze sind und mehr hinterher. Und das macht einfach sehr viel Spaß. Und ich halt über die Frauen der Familie ganz oft eher auch die ganze Familie erreiche, weil sich die Frau oft um die Gesundheit der Familie kümmert, als der Mann oftmals.
Ja, stimmt, macht Sinn. Genau. Ja, ja, sehr cool. Wenn jetzt eine Frau mit Endometriose zu dir in die Praxis kommt, wie gehst du das an? Du hast gesagt, eben, es gibt sicher mal die guten Grundlagen, für die du sorgst. Ja. Kannst du darüber vielleicht noch mehr sagen, ein bisschen tiefer eintauchen?
Ja, also es muss immer eine ausführliche Anamnese erfolgen, großer Fragebogen, wo ich erstmal sehe, Timeline, wann ist was passiert, welche Unfälle hattest du. Also es sind wirklich viele, viele Seiten, wo ich halt schon mal so einen ersten Überblick bekomme, okay, wann ist das entstanden, wie ist die Familiengeschichte, ist das in der Familie auch vorhanden, Medikamenteneinnahme, Pille eingenommen und das Ganze. Das ist erstmal so die Basis, wo ich so einen zeitlichen Verlauf sehe, was denn da alles mit reinspielt. Und dann fange ich erstmal ganz grundlegend mit einer Basisdiagnostik im Blut und im Haar an. Und dann entscheide ich halt, was wurde denn auch vorher schon gemacht. Wenn jetzt, es kommen ganz viele Patientinnen, die noch gar nicht die Diagnose haben, sondern wo ich auch teilweise der Erste bin, der sagt, hey, das könnte sein. Das ist ja das große, große Problem, dass es ja noch ganz viel unterdiagnostiziert ist. Ja. Und wenn eine Frau mit Endometriose kommt, dann frage ich natürlich auch, was wurde denn schon gemacht? Was wurde schon probiert? OP, ja, nein. Kinderwunsch vorhanden? Wenn ja, wann? Also das sind ja alles so Faktoren, wo ich von Patientin zu Patientin individuell unterscheide. Und dann fange ich immer ganz grundlegend mit Ernährung an, einem Basisnährstoffplan und gucke mir halt den Lebensstil an. Das ist so das Fundament, das habe ich mit allen Patientinnen, wo ich Nährstoffplan ganz basierend auf deinen Werten erstelle. Und dann geht es halt spezifischer los. Dann gucke ich mir im Urin vielleicht den Östrogenmetabolismus an. Dann schauen wir uns Hormondiagnostik an. Dann schauen wir uns Genetik vielleicht dazu an. Kann man ja auch mittlerweile ganz gut testen. Gibt es gewisse SNPs, also genetische Polymorphismen, Veränderungen im Entgiftungsbereich, im Östrogenabbaubereich, im Entzündungsbereich, im Insulinbereich. Also diese Sachen gucke ich mir halt alle an. Und ich habe halt so eine gewisse Grundidee von Endometriose, wo wir sagen, okay, wir haben im Körper immer Yin und Yang, Aufbau und Abbau. Endometriose ist wahrscheinlich Aufbau stärker als Abbau. Deswegen sind ja Sachen gewachsen, die nicht hätte wachsen sollen. Was sind so die größten Wachstumsfaktoren im Körper? Insulin und Östrogene. Das heißt, das muss ich mir natürlich angucken. Und dann haben wir oft das Immunsystem beteiligt und oft zu viele Entzündungen beteiligt. Und da stelle ich erstmal meine Verdächtigen auf und versuche dann über Diagnostik zu gucken, habe ich recht oder habe ich nicht recht? Und je nachdem, was in der Diagnostik rauskommt, kann ich halt dann den Nährungsplan und den Hormonplan spezifisch anpassen, um zu gucken, okay, ist was im Östrogenmetabolismus durcheinander geraten? Ist Insulin zu hoch? Sind die Entzündungsmarker zu hoch? Und da passen wir das halt dann an auf der Nährstoffebene, auf der Ernährungsebene natürlich, wenn zum Beispiel Entzündung zu hoch ist oder Insulin zu hoch ist. Lifestyle generell, Schlaf, Bewegung, all diese Faktoren. Und dann natürlich hormonell. Arbeiten wir mit Progesteron? Ja, nein. Arbeiten wir mit Schilddrüse? Ja, nein. Ist das nötig? Das gucke ich mir dann natürlich individuell an. Und dann gucke ich halt, okay, was machen wir, wenn Endometriose noch gar nicht erstmal nur im Raum steht, aber gar nicht diagnostiziert ist? Und wenn es diagnostiziert ist, okay, wie stark sind die Schmerzen? Müssen wir da unterstützend was machen mit Akupunktur, Homöopathie, Osteopathie, spezieller Schmerzgeschichten? Da kann man ja mittlerweile mit medizinischem Cannabis arbeiten, da kann man mit Kälte arbeiten. Da muss ich halt auch wieder gucken, was steht zur Verfügung, wie stark sind die Schmerzen, lauter so Faktoren. Und dann sage ich meinen Patienten immer, okay, entweder wir schicken dich gleich mal in ein Endometriosezentrum und schauen mal, was die dazu noch sagen. Oder wir beobachten das Ganze erstmal, weil es kann halt schon sein, wenn wir schaffen, diese ganzen anabolen Reize zu stoppen, habe ich es auch schon erlebt, dass halt Herde sich zurückbilden können. Das erlebt man ja auch bei Zystomyomen. Ist nicht immer einfach, aber es ist definitiv möglich. Und die Größe der Herde oder die Anzahl der Herde korreliert ja nicht immer eins zu eins mit dem Schmerzen.
Überhaupt
das bedeutet,
nicht.
Es gibt ja Frauen, da ist ja Endometriose ein Zufallsbefund, die haben gar keine Schmerzen, da wird das bei was ganz anderem festgestellt oder weil auf einmal der Kinderwunsch nicht geklappt hat, aber man hat gar keine Schmerzen. Das bedeutet, es ist ja nicht immer zu 100% eine OP nötig, aber selbst wenn dann später eine OP nötig wäre, weil wir die Schmerzen gar nicht in den Griff bekommen oder weil Kinderwunsch nicht klappt, arbeiten wir mit dem, was wir machen, so oder so an der Ursache. Das heißt, ich würde an der Behandlung nichts anders machen, selbst wenn eine OP nötig wäre und wie du auch vorher gesagt hast, das ist ja auch die bestmögliche Vorbereitung, um in die OP zu gehen, wenn dann nötig, weil je geringer die Entzündungen schon mal sind, je besser die Nährstoffversorgung ist, umso besser ist ja dann die Wundheilung, dass sich weniger Narben bilden, dass es weniger Schmerzen gibt, weniger Komplikationen. Also ist es ja so oder so die beste Vorbereitung, die wir machen können, wenn eine OP auch nötig wäre später vielleicht noch.
Hast du auch schon Kundinnen gehabt, die nach der OP, nach der ganzen, ich sage jetzt mal, schulmedizinischen Walze gekommen sind und dann erst angesetzt haben?
Ja, also das ist ja bei uns allen, glaube ich, so der klassische Weg gewesen. Wir wachsen auf und denken, okay, Schulmedizin, das ist der einzige Weg. Und dann haben wir alle unsere Erfahrungen da gesammelt, meistens enttäuschenderweise. Und dann machen wir uns hier irgendwie auf den Weg. Also ich habe fast alle Patientinnen, die erst ganz klassisch diesen schulmedizinischen Weg durchgemacht haben, der bei jeder Frau ein bisschen anders aussehen kann. Es gibt Frauenärzte, die Endometriose nicht kennen oder sagen, das ist nur Blödsinn. Dann gibt es Endometriosezentren, die okay sind. Und dann gibt es natürlich, wie in allen, 3-5% wirklich tolle Ärzte und tolle Therapeuten, die eigentlich auch schulmedizinisch arbeiten, aber halt wirklich den ganzen Rest schon mit dazu machen. Aber die sind ja dann so gut betreut, die kommen dann eigentlich nicht mehr zu mir. Zu mir kommen meistens halt die, die eher diesen ganz klassischen Weg gegangen sind, hauptsächlich über, ja, Frauenarzt, wir verschreiben dir dann die Pille, wir machen eine OP und dann nimmst du halt die Pille weiter. Wenn du dann schwanger werden willst, setzt du die Pille kurz ab und danach nimmst du den Rest des Lebens die Pille. Das ist so eher das Klassische, was zu mir kommt.
Genau, oder räumen alles aus, dann brauchst du es ja nicht mehr.
Genau, die Gebärmutter ist ja eh, wenn du schon Kinder gekriegt hast oder wenn du keine Kinder kriegen willst, unnötig.
Genau.
Ja.
Ja. Genau. Kannst du noch mehr auf die Umweltfaktoren zum Beispiel eingehen oder du schaust es ja wirklich, wirklich ganzheitlich mit deinen Klientinnen, Patientinnen an. Kannst du da noch mehr drauf eingehen?
Ja. Also ich glaube, dass die Zahl an Endometriose-Patientinnen nicht nur steigt, weil die Diagnostik besser wird, sondern weil wir halt einfach immer mehr Probleme mit unserer Umwelt haben.
Ja.
Und eigentlich fast alle Toxine, denen wir heutzutage ausgesetzt sind, wirken leider am Östrogenrezeptor. Und dadurch haben wir halt eine Stimulation von diesem wachsenden Impuls.
Ja.
Und je nach Genetik, wie gut du damit umgehen kannst, da spielt zum Beispiel das Enzym genetisch von der COMT, was viele bestimmt schon mal gehört haben, eine wichtige Rolle, aber auch die anderen Entgiftungsenzyme. Und selbst wenn diese Enzyme, diese Giftstoffe nicht unbedingt Östrogen stimulieren, blockiert, also nicht blockieren, sondern geben sie halt einfach den Enzymen, die sonst Östrogene abbauen würden, einfach schon mal mehr zu tun. Und dadurch sind die Enzyme einfach halt dann irgendwann überladen. Das heißt, die ganzen Sachen, die hormonartig wirken, Phytalate, Plastizide, BPA und der ganze Blödsinn, Pestizide, Schwermetalle, viele Schwermetalle sind ja auch Xenoöstrogene, die auch am Östrogenrezeptor wirken. Und da sind wir halt ganz, ganz viel heutzutage ausgesetzt. Also mich wundert es immer wieder, wenn ich dann doch mal mit normalen Menschen zu tun bin oder bei irgendwem zu Besuch bin und dann gucke ich in die Küche und dann denke ich mir, stimmt, das ist ja bei vielen ganz, ganz anders. Und überall, wo du hinsiehst, denkst du dir eigentlich, okay, Plastik, Teflonpfanne, all sowas. Das ist immer wieder
Duftstoffe, weich
machen. Ganz genau, Parfum, all diese Sachen, das ist wirklich halt verrückt. Und wenn du das halt von klein auf bekommst, dann, wie gesagt, nicht die beste Genetik dazu bekommen hast, die Mama da schon sehr belastet war und das dann vielleicht sogar schon über die Plazenta weitergegeben hat, dann hast du halt da eine große, große Herausforderung. Und deswegen ist das Erste, was die Patientinnen immer wieder bekommen, wo ich auch dachte, dass das vielleicht schon mehr kennen. Okay, CodeCheck-App, ToxFox-App, erstmal alle Produkte zu Hause scannen, alle, mit denen du irgendwie in Berührung kommst, Waschmittel, Spülmittel, Seife, Deo, Shampoo, alles Mögliche erstmal scannen und alles raus, was irgendwie hormonartig wirkt. Und das ist für viele immer noch neu und das hätte ich nicht gedacht. Und dann kann man halt natürlich in dem ganzen Umweltthema sich super krass reinnörden und super ins Detail gehen. Aber diese Basics erstmal reichen schon vollkommen aus. Und ich sage auch all meinen Patientinnen, alles, was irgendwie riecht, Duftkerzen, Parfüm, Deo, das nimmst du alles über die Nase auf und es wirkt halt alles östrogenartig. Und das können wir kontrollieren. Ich möchte halt hauptsächlich kontrollieren, was du daheim hast und was in deiner Macht steht. Und das sind 80-90% und das reicht in den allermeisten Fällen aus. Und dann müssen wir natürlich die andere Seite uns angucken. Wie kriegen wir das wieder raus, was du schon in deinem Körper drin hast? Schwitzen, 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 alles, was halt über Schwitzen geht.
Ja.
Sauna, Infrarotsauna, Bewegung, das sind erstmal so die wichtigsten Faktoren, wobei wir halt wissen, dass viele dieser Giftstoffe lipophil sind, also fettliebend, und die gehen halt hauptsächlich über Schwitzen raus und da würden sich Infrarotsaunen am besten anbieten, aber wenn du eine normale Sauna hast, funktioniert das auch erstmal ganz gut und dann wollen wir halt das Ganze unterstützen und das können wir dann machen über eben Ernährung, gewisse Nährstoffe, Entlastungsmaßnahmen äußerlich, wie gerade eben beschrieben mit Sauna. Und aber erstmal alles, was gar nicht in den Körper reinkommt, müssen wir auch nicht wieder rausschmeißen. Und dann kann man halt in der Genetik testen nochmal vielleicht, wo sind deine speziellen Schwachstellen im Vergleich zu anderen. Das funktioniert mittlerweile eigentlich auch ganz gut. Und da gibt es halt dann wieder gewisse Nährstoffe, gewisse Pflanzenstoffe, die man da speziell geben kann. Und was ich halt sehr gerne mache, ist dieser Östrogen-Metabolitentest, weil es gibt viele Östrogene, viele verschiedene. Aber vor allem, wenn diese Östrogene im Körper verwertet und abgebaut werden, entstehen ja gewisse Metabolite und Zwischenprodukte, die der Körper herstellen muss, um halt das Östrogen dann über die Ausscheidungswege auszuscheiden. Und diese Metabolite können teilweise noch stärker am Östrogenrezeptor wirken als die Östrogene ursprünglich selber.
Mhm.
Und diese Metabolite kann man mittlerweile im Urin ganz gut testen. Und da gibt es 3 Abbauwege. Und auf Englisch sagen die immer the good, the bad and the ugly. Und bei den meisten ist es halt nicht der gute Weg, der gewählt wird, sondern eher die 2 anderen. Und wenn da halt zu viele Metabolite sind, kann man auch wieder über Nährstoffe und Pflanzenstoffe versuchen, den Östrogenabbau in die gute Richtung zu schieben und es halt da auch zu unterstützen.
Ja, was sorgt dafür, dass der Körper den guten Weg oder den besten Weg nicht wählt oder nicht wählen kann?
Ja, gewisse genetische Veranlagung eben. Deswegen leben viele Frauen in der gleichen Umwelt. Manche kriegen dann Endometriose und Probleme und manche halt nicht.
Mhm.
Die kriegen dann später andere Probleme, weil irgendwann selbst die beste Genetik natürlich überladen ist. Aber wir haben da gewisse genetische Faktoren. Dann zum Beispiel gewisse Nährstoffmängel einfach. Also zum Beispiel die kommt, die dann auch überladen sein kann. Die braucht gewisse Kofaktoren wie den Methylspender SAMe, der durch Magnesium, B12, Mangan und andere Sachen hergestellt werden muss. Und dann haben wir natürlich wahrscheinlich auch irgendwann einfach eine Überladung des guten Enzyms und dann muss der Körper die anderen wählen. Und dann kann man halt über gewisse Pflanzenstoffe, was viel so Holzblütlerextrakte sind, wieder diesen guten Weg anschieben. Aber da muss man so ein bisschen was wissen, was man macht. Weil die Entgiftung hat ja, sagen wir, 3 oder manchmal auch 4 verschiedene Phasen. Mhm. Und wenn ich halt nur Entgiftungsphase 1 erstmal unterstütze, aber Entgiftungsphase 2 und 3, die dahinter kommen, nicht frei sind und nicht gut funktionieren, dann produziere ich sogar noch mehr in Phase 1 diese giftigen Metabolite, die dann in Entgiftungsphase 2 und 3 ausgeschieden werden müssen. Und dann kann es den Frauen oder Menschen noch schlechter gehen. Das ist so ein bisschen wie so eine, Waschbecken-Analogie, Entgiftungsphase 1 unterstützt halt den Wasserhahn, dass das ins Waschbecken kommt. Entgiftungsphase 2 ist dann, okay, ist hier der Abfluss oder halt dieses wie nennt man das Loch im Waschbecken?
Ja, der Abfluss, das
Abfluss. Ja, genau, der Abfluss. Also wenn dann der Abfluss oben, das ist Entgiftungsphase 2 und das Rohr ist Entgiftungsphase 3. Ja. Und wenn ich jetzt wie blöd Entgiftungsphase 1 anschiebe, dass halt mehr aus dem Wasserhahn rauskommt, aber der Abfluss nicht funktioniert, dann läuft ja halt das Becken über. Das heißt, Entgiftungsphase 3 wäre das Rohr erstmal freimachen, Entgiftungsphase 2 der Abfluss oben im Waschbecken und wenn die zwei laufen, dann kann ich auch den Wasserhahn aufdrehen und alles halt rauslassen. Ja. Und so muss man halt rückwärts schauen, Entgiftungsphase 3 ist dann hauptsächlich halt Darm, kann der Darm das Ganze gut ausscheiden über den Stuhl, weil Östrogene, damit die ausgeschieden werden können, werden in sozusagen kleine Päckchen verpackt. Und wenn du eine Fehlbesiedlung im Darm von gewissen Bakterien hast, packen die dir dieses Päckchen wieder aus im Darm, bevor du es ausscheiden kannst. Und dann rezirkulieren diese Toxine und du vergiftest dich wieder selber. Das heißt, als erstes muss erstmal der Darm einigermaßen passen. Dann Entgiftungsphase 2 ist halt zum Beispiel hauptsächlich dieses COMT-Enzym, was gewisse Kofaktoren braucht. Da, wie gesagt, brauchen wir die Kofaktoren. Und dann sehen wir halt auch nochmal, genetisch hast du da eh schon Veranlagung, dass das sowieso ein bisschen langsamer ist. Und dann gibt es da noch andere Entgiftungsfaktoren, wie zum Beispiel Glutathion unterstützt ja ganz stark Entgiftungsphase 2. Und dann kann man Entgiftungsphase 1 zum Beispiel eben durch diese Kreuzblütler wie DIM, das haben bestimmt viele schon mal gehört, unterstützen. Und das können wir natürlich dann aber auch über die Ernährung machen, dass wir halt sagen, okay, wenn das der Fall ist, müssen wir viel Brokkolisprossen idealerweise einbauen, was super in dem Kontext ist, was super billig ist, was man selber machen kann. Und allgemein halt viele Kreuzblütler, viele Zitrusfrüchte, Grapefruit und der ganze Pipapo, das unterstützt dann diesen Abbauweg. Und das will ich natürlich über die Ernährung mit unterstützend einbauen. Darm anschauen, müssen wir da was machen? Ja, nein. Und halt dann über Nährstoffe.
Ja.
Genau.
Super spannend. Ja. Macht total Sinn. Also, um es nochmal ein bisschen zusammenzufassen, grundsätzlich die Last, erstmal was reinkommt, so gut wie es geht, was man selber in der Hand hat, reduzieren und eliminieren und dann den Körper so stärken, dass er wieder entgiften kann, dass die Ausscheidungswege gut funktionieren und dann erst die Entgiftung ankurbeln, eben den Wasserhahn aufdrehen, damit man sich nicht selber rückvergiftet, weil das einfach sonst das System zum Überlaufen bringt.
Ganz genau, ganz genau. Und Ernährung darf halt so clean wie möglich sein. Viele Pflanzenstoffe helfen auf jeden Fall, weil halt die meisten Pflanzenstoffe erstmal diese Polyphenole enthalten, aber auch halt diese Ballaststoffe sind ja Bindemittel im Darm. Also alle Bindemittel, die wir aus der Entgiftung kennen, sind ja alles irgendwelche Ballaststoffe, irgendwelche Pektine und Faserstoffe. Das heißt, wenn wir natürlich schon da viel Gemüse mit einbauen, hilft es super. Ich bin da kein Freund, ich glaube auch nicht von vegan oder vegetarisch, sondern das darf auch schon mit einbauen, aber man muss halt ganz, ganz viel Gemüse in diesem Bereich dann trotzdem mit einbauen, um halt diese ganze Entgiftungsphase besser zu unterstützen. Aber wir brauchen auch, wie gesagt, die ganzen Eiweiße, weil auch viele dieser Entgiftungsphasen stark auf Eiweißen basieren. Zum Beispiel die ganzen Rohbausteine, die wir brauchen für Glutathion, haben wir viel in Eigelb zum Beispiel. Wir brauchen ganz viel Lecithin, weil Lecithin oder Cholin aus Lecithin, brauchen wir zum Beispiel, dass die Gallenflüssigkeit gut fließen kann. Da haben auch ganz viele Frauen Probleme mit der Galle heutzutage. Ja. Und da brauchen wir halt das Cholin aus dem Lecithin, damit die Galle schön fließen kann. Und wo ist wieder hauptsächlich Cholin drin? Eigelb, Leber, tierische Produkte und dann halt ein bisschen Sonnenblumenlecithin. Ich baue halt Sonnenblumenlecithin dann gerne als Supplement mit ein, in Shakes und so, aber in den Lebensmitteln ist es halt eher in tierischen Produkten wieder drin, damit halt die Galle da auch schön fließen kann. Und wir brauchen Cholin für die Zellmembran, damit halt die Zellmembran schön durchlässig sind und da auch das ganze Zeug halt wieder rauskommen kann. Genauso wie halt Omega-3-Omega-6-Verhältnis, das ist dann auch wieder super, super wichtig, was Schmerzen und so angeht. Dann können wir uns bei Endometriose, müssen wir uns oft Histamin noch anschauen.
Ja.
Weil Histamin ganz stark mit dem Schmerzgehalt korreliert. Je geringer der der Histamingehalt, desto geringer auch Schmerzen. Und je höher der Histamingehalt, desto höher sind oft die Schmerzen. Da müssen wir halt auch gucken, okay, Histamin ist auch ein super komplexes Thema wieder mit Darm und Ernährung und den ganzen Abbauwegen. Und wie gesagt, Omega-3-Omega-6-Verhältnis ist immer noch super wichtig, sich in der Ernährung anzuschauen. Ja. Und das, wie gesagt, gucke ich mir mit jeder Patientin Stück für Stück an. Die Anamnese gibt mir so Hinweise, wo gucke ich als erstes hin, weil wenn ich alles teste, gehen mir ein Haufen Geld aus. Was schön wäre, aber 99% meiner Patienten mache ich das halt stufenweise. Und die Anamnese gibt mir halt Hinweise, okay, ist Histamin wahrscheinlich ein Thema? Ja, nein. Omega-3, Omega-6-Verhältnis, haben wir da wahrscheinlich ein Thema? Müssen wir da was testen? Ja, nein. Müssen wir einen Stuhltest machen? Ja, nein. All diese Sachen muss ich halt peu à peu dann gucken. Und ich fange halt immer mit den Basics an, schaue, was ist das Budget der Patientin? Und dann baue ich das halt Stück für Stück gemeinsam mit ihr in den Prioritäten besprochen auf.
Super. Ja, mega spannend. Genau, dann haben wir die Umweltgifte und die Schwermetalle und die Genetik. Genau, was schaust du noch an mit deinen Kundinnen?
Ja, also ich setze halt ganz, ganz gerne Progesteron ein. Basisnährstoffe,
Ja.
also wirklich Basis, Haarmineralanalyse, Blutwerte, Eisen, Schilddrüse, Entzündungswerte, das gucke ich halt natürlich mir an. Insulin eben, wenn eine Insulinresistenz vorherrscht oder zu hohes Insulin, ist das ja auch ein Wachstumsfaktor, den ich dann reduzieren darf,
Genau.
weil das dann auch wieder parallel mit Östrogenen zusammenhängt und mit Entzündungen zusammenhängt. Also das darf ich mir natürlich anschauen. Progesteron, also wenn wir halt gucken, Östrogene in der ersten Zyklushälfte sind eher der aufbauende Aspekt. Progesteron ist dann wieder das, was halt überschüssiges Gewebe ja abbaut.
Ja.
Und das wollen wir bei Endometriose. Deswegen arbeite ich halt da sehr, sehr gern mit Progesteron. Da
Genau.
gibt es auch Methoden, wo man wirklich die ersten Monate durchgängig Progesteron gibt, den Eisprung unterdrückt, aber damit auch die Periode unterdrückt, dass halt erstmal, auch wenn keine Periode da ist, die Schmerzen erstmal weg sind. Dann hat man halt einen sehr hohen Spiegel an Progesteron über mehrere Monate, wo man halt ganz stark diesen abbauenden Aspekt hat und dann halt Stück für Stück auf diese eher klassische Variante geht, wo Progesteron nur in der zweiten Zyklushälfte gegeben wird. Und
Ja.
da versuche ich halt mit den Patientinnen die Dosis zu finden, die halt bei ihnen hilft. Das ist bei Endometriose-Patientinnen meistens eine höhere Dosis, also deutlich höher als der Frauenarzt das erstmal ursprünglich vorgesehen hat. Also Beispiel, die klassischen Präparate haben 100 Milligramm bioidentisches Progesteron pro Kapsel. Bei den meisten brauche ich schon so 400 Milligramm dann pro Tag in der zweiten Zyklushälfte. Und wie gesagt, bei den manchen, wo die Schmerzen dann unaushaltbar sind oder auch Schmerzmittel nicht helfen während der Periode, kann man überlegen, ob man es halt wirklich die ersten 3, 4, 5 Zyklen durchgängig gibt, keine Periode hat, um halt die Schmerzen zu verhindern und einen sehr, sehr hohen Spiegel von Progesteron dauerhaft hat, um halt erstmal da die Herde abzubauen. Da brauchen wir natürlich erstmal einen Arzt, der das Rezept mit verschreibt. Aber es geht mittlerweile ganz gut. Und so gucke ich dann halt an, okay, was kommt in diesem Östrogen-Pipi-Test raus? Insulin ja, nein. Entzündungen ja, nein, Progesteron. Und dann gucken wir uns halt noch Histamin eben an. Ist Histamin Thema? Ist ein bisschen schwieriger zu testen, aber anhand der Anamnese weiß ich eigentlich ganz gut, ist es ein Thema ja, nein. Histamin zu testen ist immer komisch. Histamin, alle Symptome, Histamin im Stuhl getestet, niedrig. Histamin im Urin getestet, niedrig. Alle Symptome aber da und denen geht es mit dem Ganzen besser. Deswegen teste ich Histamin eigentlich gar nicht mehr, sondern ich gehe nach Symptomatik.
Ja.
Was halt viel, viel entscheidender ist, bei der Behandlung, okay, macht Nahrungsmittel Histamin einen Unterschied? Ja, nein, das ist nämlich nicht immer das Thema. Manche können sich komplett histaminarm ernähren und denen geht es gar nicht besser, weil nicht der Histaminabbau über den Darm gestört ist, sondern eher der intrazelluläre, der ganz anders abhängig ist.
Ah,
Das
spannend,
muss ich
ja.
halt natürlich testen, weil wir haben den Histaminabbau im Darm über die DAO, das ist so das bekannteste Enzym, aber
Genau.
es gibt auch den Histaminabbau in der Zelle über die HNMT.
Ja.
Und das ist ein ganz anderer Abbauweg und der reagiert oft, nicht immer, nicht so sehr auf Lebensmittelhistamin und da muss man sich da nicht so verrückt machen. Dann ist wieder die Frage, wenn die Ernährung histaminarm erstmal besser ist, muss man das dauerhaft machen oder nur in der zweiten Zyklushälfte? Das gibt es auch verschiedene Fälle. Und dann muss ich natürlich gucken, wenn das Lebensmittelhistamin einen Unterschied macht, dann mache ich immer einen Stuhltest, weil dann will ich ja sehen, okay, was ist da los? Dann haben wir oft eben irgendwelche Fehlbesiedlungen, die zu Problemen führen. Der Körper bildet im Darm dann mehr Histamin, um diese Erreger abzuwehren oder diese. Ja, Fehlbesiedlungen führen dazu, dass das DAO weniger gebildet werden kann. Also erstmal müssen wir dann entlasten, über Histamine in der Nahrung reduzieren, wenn es einen Unterschied macht.
Ja.
Aber parallel am Darm halt arbeiten, dass du das Histamin im Darm auch wieder besser abbauen kannst.
Genau.
Wenn man dann immer nur mehr wegnimmt, 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 aber nichts anderes verändert, wird es halt immer schlimmer meistens.
Ja.
Und genau.
Vor allem ist es ja auch keine langfristige
Nee.
Lösung, da eine Eliminations-
Nein, da wird es auch nur immer schlimmer.
histaminfreie Diät ist eh nicht
Gemeint.
möglich.
Ja.
Aber dann sind halt die Nährstoffdefizite noch viel schlimmer dann mit der Zeit.
Ganz genau. Und dann kann ich mir die Mastzellen halt noch angucken, weil die Mastzellen sehr, sehr stark auf Östrogen und Progesteron reagieren. Östrogene sind Mastzellliberatoren, Progesteron ist ein Mastzellstabilisator. Aber die Mastzellen reagieren ja auch noch auf ganz andere Sachen, weil da sind wir wieder zum Beispiel bei sehr viel emotionalen Stress. Die Mastzellen sind Teile ja des Immunsystems, die was abwehren wollen. Wenn du emotionalen Stress hast, reagieren die Mastzellen genauso wie auf physische Stressoren, weil die halt sagen, okay, wir schütten jetzt hier ganz viele Mediatoren aus, wo Histamin einer ist, um uns halt ja vor irgendeiner wahrgenommenen Gefahr zu beschützen. Und dann muss ich halt gucken, wenn die Mastzellen überreaktiv sind, also wenn die halt schon Histamin ausschütten, bei eigentlich sehr kleinen Reizen, kann ich diese Mastzellen ja wieder versuchen, ein bisschen stabiler zu machen. Da gibt es gewisse Pflanzenstoffe, auch eben Progesteron, Schilddrüsenhormone sind da ganz, ganz wichtig. Und manchmal brauchen wir, wenn die Mastzellen super, super reaktiv sind, auch erstmal Medikamente wieder. weil wir sonst da gar nicht rankommen. Aber ganz oft schaffen wir das halt auch wieder über speziellere Stoffe, erstmal ohne Medikamente, aber über Progesteron, vielleicht ein bisschen Schilddrüsenhormone, um halt die Mastzellen so zu stabilisieren, dass die nicht bei allen möglichen Sachen sofort Histamin ausschütten. Ich merke zum Beispiel bei meiner Frau, wir wissen, wann sie einen Eisprung hat, weil sie dann für eine halbe Stunde so einen krassen Allergieschub hat. Also dann juckt eine Seite vom Auge und eine Nase läuft für halbe Minute, für eine halbe Stunde. Und da wissen wir, okay, Eisprung, Östrogen geht hoch, triggert ein bisschen die Mastzellen, sie hat kleine Histaminsymptome und dann geht es wieder weg. Also da sieht man ganz, ganz stark diesen Zusammenhang zwischen Östrogen geht hoch kurz vorm Eisprung und dann kurz vor der Periode. Und dadurch wird mehr Histamin aus den Mastzellen ausgeschüttet.
Super spannend. Wenn du das Progesteron dann so, ich sag jetzt mal, kurweise am Stück einsetzt, um die Schmerzen einfach mal runterzuholen, ich nehme an, das beruhigt ja dann auch ein bisschen das Nervensystem, weil diese permanente Schmerzbelastung nicht mehr da ist. Das wird ja dann automatisch auch das Histamin beruhigen und diese Mastzellen, oder? Also, weil das spielt ja dann, greift ja alles ineinander
Ganz
ein.
genau. Weil Progesteron ist einfach ein super krasser Mastzellstabilisator. Viele Symptome, die Frauen in der zweiten Zyklushälfte haben, als PMS, sind ja eigentlich Histaminsymptome. Der Blähbauch, dass sie nachts nicht richtig durchschlafen können, ist zu viel Histamin auf dem Gehirn. Die Periodenschmerzen korrelieren ganz, ganz oft damit. Also da sehen wir ja, wenn nicht genug Progesteron da ist, haben wir viel Histamin und das sind dann PMS-Symptome. Aber oft werden die mehr durch Histamin als durch die Östrogene ausgeschüttet. Und
Spannend.
da sehen wir halt, wenn der Progesteronspiegel wieder hoch genug ist, gehen ja diese ganzen Histaminsymptome runter. Und da sehen wir halt einen ganz, ganz starken Fall. Und Progesteron wirkt ja ganz, ganz stark beruhigend, vor allem aufs Gehirn, weil es ganz stark die GABA-Rezeptoren unterstützt. Und das hilft ja. Was spannend ist, dass man zum Beispiel bei vielen Endometriose-Patientinnen nach der OP, 3 Monate später, geht es eigentlich fast allen Frauen gut. Nach 6 Monaten aber nicht mehr allen. Was ist der Unterschied? Die ersten 3 Monate geht es den meisten Frauen einfach nur gut oder sehr gut, weil durch die Vollnarkose der ganze Körper so entspannt wurde, dass halt auch diese ganzen Verkrampfungen durch die Schmerzen, die man die ganze Zeit hat, auch sich mal lösen durften, vor allem im Beckenbodenbereich. Nach 3 Monaten hört dieser Effekt halt auf und dann, wenn die Schmerzen wiederkommen, dann weiß man, okay, das war eigentlich nur der positive Effekt der Vollnarkose, aber nicht der OP. Deswegen muss man nach 6 Monaten nochmal fragen, hey, wie geht's dir? Und wenn dann die Schmerzen wiedergekommen sind, dann war die OP leider halt, ja, nicht das, was man sich erwartet hätte. Aber da sieht man halt durch den Effekt der Vollnarkose, dass halt Entspannung bei ganz vielen Frauen mit Schmerzen stark korreliert. Und dann können wir natürlich überlegen, wie schaffen wir diese Entspannung auch ohne eine Vollnarkose, sondern einfach nur mit Arbeit des Nervensystems. Atmung, speziellen Therapieformen, Stressmanagement, Hormone, Nährstoffe,
Reflexe.
Faktoren, genau.
Ja, mega spannend. Das finde ich jetzt echt faszinierend, weil von meinen ersten drei OPs, da kamen die Beschwerden nach ziemlich genau 6 Monaten alle wieder.
Ja, wahrscheinlich ähnlich aus diesem Kontext, weil dann dieser entspannende Effekt der Vollnarkose Stück für Stück nachgelassen hat.
Ja, mega spannend. Was ich dich noch fragen wollte, gibt es unterschiedliche Symptome beim Histamin? Abgesehen von der Ernährung, von den Ernährungsanzeichen oder Verdauungsanzeichen, dass da der intrazelluläre Histaminprozess, dass der quasi ein
Ja, stimmt.
Problem macht.
Ja. Also Verdauung ist ganz klassisch alles, was wir von der Verdauung kennen. Blähungen, Durchfall, Bauchschmerzen, all das.
Ja.
Das Intrazelluläre ist oft eher ein Gehirnproblem. Das heißt, das ist typischerweise Ängste, nachts nicht durchschlafen können. Also dieses klassisch, wenn ich um 2, 3 aufwache und eine Stunde wach bin, das ist so ein ganz klassisches Zeichen. Das kann auch Blutzucker und andere Sachen sein, aber das kann eben auch Histamin sein.
Ja.
Juckreiz natürlich, wenn es eher so ganz körperlich ist. Dann haben wir eben klassisch Periodenschmerzen, was ein Zeichen sein kann. Niedriger Blutdruck kann manchmal eben ein Zeichen sein. Das haben ja auch ganz, ganz viele Frauen. Lass mich ganz kurz überlegen, was haben wir da noch für typische intrazelluläre Zeichen eher? Ich glaube, das war es so größtenteils.
Ja.
Wenn man sich wirklich ausführliche Listen anschaut, kann wieder Histamin leider mit allem korrelieren. Also da kann man sich wirklich jeden Bereich anschauen und sagen, boah, krass. Aber das sind so die typischen. Dann noch ein typisches Symptom ist, dass der Körper versucht, über den Urin das Histamin auszuschütten und dann Frauen viel, viel mehr Pipi gehen, vor allem eben in der zweiten Zyklushälfte oder um den Eisprung herum oder so. Das sieht man auch zum Beispiel. Und dann natürlich so ein bisschen auch das, wenn man sich hier so kratzt irgendwo und das dann ewig lang rot ist, das ist natürlich auch ein ganz klassisches Histaminzeichen.
Ja,
Ja.
oder generell, aber das sind auch wieder eher nahrungsmitteltechnisch, wenn man halt auf Nahrungsmittel mit Rötungen und so noch und
Ganz
Schwitzen
genau.
und so
Ganz
reagiert.
genau, ganz genau. Es gibt, um das für sich selber herauszufinden, ob man auf Lebensmittel reagiert oder nicht, natürlich beide Extreme. Entweder ich versuche mich sehr histaminarm zu ernähren und schaue, ob es mir besser geht. Ich kann aber auch das Gegenteil machen, geht deutlich schneller. Ich baller mir mal alles an Histamin rein, was ich finde. Und sehe, ob es mir scheiße geht, weil das geht oft viel, viel schneller. Weil wenn die Leute dann so histaminarm machen, dann denken die sich erstmal, boah, das dauert ja und da merke ich nichts. Und dann sind halt viele zu ungeduldig. Dann sage ich, okay, lass uns das andere machen. Trinkst ein Glas Rotwein, machst ein Dry-Aged Steak mit ganz viel Ketchup. Und dann siehst du, wenn es dir dann scheiße geht, das geht dann sehr schnell, dann weißt du, okay, Histamin ist irgendwie ein Thema für dich in Lebensmitteln.
Ja. Aber grundsätzlich ist auch da ja wieder, wenn man an den Ursachen arbeitet und den Körper stärkt, die Belastungen reduziert und Nährstoffe zuführt, wird man das automatisch mitbehandeln. Oder die Frage ist halt, ob es dann ausreicht. Oder
genau,
noch
oft ist es dann schon gut, wirklich auch einen Stuhltest irgendwie nachzuschauen, zu schauen, was ist da wirklich, hast du irgendwie eine Fehlbesiedlung, hast du nur ein Leaky Gut? Da kann der Darmplan schon Unterschiede machen beim Histamin. Wenn da wirklich die Darmsymptome sind. Also das empfehle ich dann schon immer, weil halt man da einfach ein bisschen Zeit spart und noch spezifischer halt wirklich am Darm ansetzt. Warum kannst du da gerade keinen DAO bilden? Warum kannst du da kein Histamin abbauen? Weil bei den meisten Frauen zum Beispiel, was ganz klassisch ist, Antibiose und seitdem Probleme mit Histamin. Weil halt die Antibiose die guten Bakterien ein bisschen mehr angegriffen hat, schlechte Bakterien, Clostridien, E. coli, was auch immer, sich mehr ausbreiten konnte. Und dann haben wir oft ein Histaminproblem danach. Und das will ich halt natürlich gucken und dann das ganz spezifisch behandeln.
Ja, macht Sinn. Macht
Ja.
Sinn. Was ist deiner Erfahrung nach auch so, macht Licht zum Beispiel und Wasser und EMF, das ist ja auch so ein bisschen mit auch deine Steckenpferde. Wie ist da der Anteil in der Problematik beziehungsweise in der Heilung? Wie stark haben die dann Einfluss?
Ja, also Wasser natürlich sehr, sehr stark, weil wir einfach ganz viele Sachen im Leitungswasser oder in Plastikflaschen heutzutage haben, die halt da wieder östrogenartig wirken. Also Wasserfilter würde ich jeder Patientin empfehlen, heutzutage zumindest einen Aktivkohlefilter für so 200 € zu haben. Man kann nach oben hin natürlich alles an Geld ausgeben, was man möchte, aber so, das wäre schon mal so das Fundament. Und dann haben wir mit Licht natürlich schon einen sehr großen Faktor, weil wir halt zum Beispiel wissen, dass Melatonin, was ja sehr stark mit Licht oder der Abwesenheit von Licht zu tun hat, ein Gegenspieler von Östrogen ist. Wir wissen einfach, dass zum Beispiel Frauen, die Nachtschicht arbeiten, die weniger Melatonin dadurch bilden, ein deutlich höheres Risiko für Brustkrebs haben.
Ja.
Das bedeutet einfach, Melatonin ist eigentlich schon ein natürliches Antiöstrogen und unsere Melatoninproduktion hängt ja schon davon ab, okay, habe ich tagsüber genug Tageslicht und genug Licht und habe ich halt abends das Gegenteil, dass ich halt keine Kunstlichtquellen habe, dass ich halt in absoluter Dunkelheit schlafe, dass ich halt die letzten paar Stunden vorm Schlafengehen eine Blaulichtfilterbrille trage oder natürliches Licht Spektrum zu Hause habe, weil im Winter sollten wir ja deutlich mehr Melatonin produzieren als im Sommer. Wenn du überlegst, eigentlich ist es ja im Winter ab 16 Uhr draußen dunkel. Das heißt, wir würden ja ab 16 Uhr, bis wenn es am nächsten Tag wieder hell wird, was dann im Winter auch erst 8, 9 Uhr ist, die ganze Zeit Melatonin produzieren, was uns ja da helfen würde. In der modernen Lichtumgebung halt nicht.
Ja.
Und das ist halt das Problem, dass die meisten Leute dann trotzdem bis 10, 11 Uhr krass viel Licht anhaben und dann vielleicht sogar noch Lichtstörfelder im Schlafzimmer haben und dann bilden sie die ganze Zeit viel, viel weniger Melatonin. Und das ist halt ein großes Problem. Auf der anderen Seite, natürliches Tageslicht hilft uns mit Infrarot, hilft uns mit UVB, was halt Vitamin D produziert. Und es hat halt auch wieder ganz, ganz viele Vorteile für das Ganze. Wir wissen ja auch, Infrarotlampen ist zum Beispiel auch was wir gerne ja schmerzlindernd und so mit einsetzen. Das ist eigentlich erstmal nur die Sonne. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Faktor dafür. Und deswegen spielt es halt da eine Riesenrolle. EMF können wir halt einfach nur sagen, dass es wahrscheinlich halt generell Entzündungen im Körper fördert, dass es halt einfach ein Stressor ist, der alles andere auch wieder verschlechtert. Das heißt, alle Stressoren, die ich halt im Leben kontrollieren kann, möchte ich halt kontrollieren. Und das fängt halt an deinem Umfeld an, weil du in deinem Umfeld drinnen heutzutage einfach mehr als 90% deiner Zeit verbringst. Und das sollte halt heilsam sein. Und es ist halt so, oft oder eigentlich kannst du nicht in der Umgebung, in der du krank geworden bist, genau in der gleichen Umgebung auch gesund werden. Und du musst halt die Umgebung verändern.
Ja.
Und das ist halt der größte Teil, der sich die letzten 150 Jahre am meisten verändert hat. Und das ist unsere Umgebung durch die Industrialisierung. Und das ist halt der Aspekt, den wir halt kontrollieren können. Und viele Sachen können wir halt wirklich erstmal billig und einfach machen, wie nachts das WLAN aus, Handy auf Flugmodus, alles ausschalten, ausstecken, was wir nicht brauchen, Sachen verkabeln. Und dann haben wir halt schon mal den größten Teil hinter uns. Und der ist halt einfach, billig und wie gesagt, muss man vielleicht einmal machen und dann war's das. Und das versuche ich halt schon an meinen Patientinnen so beizubringen, weil einfach, ja, wenn du 24 Stunden in einem Feld voller Strahlung bist, wissen wir einfach, dass du nachts weniger Melatonin produzierst, schlechter schläfst, dass dein oxidativer Stress hochgeht, all sowas. Und dann können wir noch so viele Supplements einnehmen. Schwierig.
Ja. Also ich glaube, Licht war schon so auch für mich einer der größten Faktoren, den ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ich hatte dann den Ura-Ring und habe damit einfach auch ganz viel messen können. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das Licht ein massiver Stressor für mich war. Und eben dann mit Blaulicht, Filterbrille und eben einfach auch am Bildschirm und die Zeit einfach einschränken abends, dass das unfassbar meine Werte verbessert hat. Und dann habe ich halt so verschiedene Maßnahmen für mich getestet. Und das war wirklich so einer der größten Faktoren, den man ja an sich nicht spürt. Also man spürt ihn nicht. Also ich spüre ihn nicht. Also ich merke es dann, wenn ich besser geschlafen habe. Aber so tagsüber merke ich das nicht. Und erst wenn ich es dann eigentlich umgesetzt habe, wie stark es mich beeinflusst hat. Das fand ich sehr spannend.
Ja, und das ist halt diese ganzen Plastizide, Pestizide, das ist noch irgendwie für die Leute nachvollziehbar, aber halt Licht und EMF noch nicht so sehr. Und da, wie gesagt, aber ich merke halt schon, dass immer mehr auch in nicht so tiefen Bereichen der Gesundheit schon über Blaulichtfilterbrillen und all sowas mittlerweile sprechen und das finde ich sehr cool, weil es halt einfach ganz, ganz wichtig dazugehört. Und alle, du kannst hier halt, jeder von uns hat einen Stresseimer und alle Stressoren, die reinkommen, füllen halt den Eimer und wenn der überläuft, haben wir halt Probleme und Symptome. Und alles, was wir machen können, um diesen Stresseimer zu leeren, hilft uns halt, um gesünder zu werden. Und das ist halt alles Mögliche in unserem Umfeld, wie eben auf der chemischen Ebene, Duftstoffe, all dem Pipapo, Strahlung, unsere Lichtumgebung, weil einfach, ja, wir verbringen den großen, großen Teil drinnen und den größten Teil verbringen viele heutzutage auch zu Hause wegen Homeoffice. Und deswegen sollte man halt da einmal dieses Umfeld so gesund wie möglich gestalten. Und ich würde auch sagen, die ersten 80% sind super einfach, kostenlos, nicht teuer. Und dann kann man langfristig halt sagen, okay, ich gebe mal vielleicht 1000 Euro aus und hole mir mal einen Baubiologen in das Haus, in dem ich vielleicht den Rest meines Lebens bleibe und schaue, was ich da noch für Details machen kann. Aber wie gesagt, erstmal alles verkabeln, ausstecken, ausschalten, was man zu Hause hat. Easy.
Es hilft sicherlich schon mal, nicht jede Nacht mit dem Handy neben dem Kopf zu schlafen.
Es ist verrückt. Also wie gesagt, was ich da manchmal lese und höre und sehe von meinem Patienten, das ist schon ein großes, großes Thema. Und wie gesagt, das sind so Sachen, die ich peu à peu versuche in der Therapie mit einzubauen. Und ja, das funktioniert eigentlich ganz gut.
Ja, halt 80-20, gell? Mal schauen, wie man mit den 80% weiterkommt.
Ja.
Oft reichen die ja locker aus, oder? Deiner Erfahrung nach, wie siehst du das? Also bei mir sehe ich, dass 80% reicht in der Regel völlig, damit es den Leuten zumindest schon mal deutlich besser geht.
Ganz genau. Und da sage ich halt auch immer, okay, wen habe ich vor mir? Wenn ich jemanden schwer kranken vor mir habe, der bettlägerig ist, der muss natürlich eher an die 100% ran.
Genau.
Als wenn ich jetzt jemanden habe, dem es einfach nur besser gehen soll. Wir können ja auch immer mit den 80% anfangen und dann einfach schauen, wie weit wir kommen. Und wenn wir dann sagen, wir wollen noch weiter, können wir ja immer noch ein bisschen mehr machen. Und wenn man dann einmal ein gutes Fundament gelegt hat, sind ja die letzten Prozente auch oft einfacher.
Ja.
Und du entscheidest halt als Patient auch immer, was willst du und wie schnell willst du da hinkommen? Ganz, ganz einfach. Und es ist auch wieder ein Unterschied, was ich in den ersten Monaten der Therapie machen muss und was ich dann halt langfristig mache. Vielen sage ich halt auch, hey, versuch jetzt wirklich mit mir die ersten 6 Monate an 100% ranzukommen. Und danach reichen die 80% als Erhaltung und so definitiv auch aus. Also das sind halt immer die individuellen Faktoren. Und ich möchte natürlich auch mit dir deine individuellen ganz großen Schwachstellen herausfinden. Wenn du jedes Mal auf Gluten mega die Bauchschmerzen für eine Woche bekommst, da sage ich nicht 80-20, da sage ich, okay, 150% Gluten raus. Aber wenn du das zum Beispiel bei Kuhmilch dann nicht so unbedingt hast, dann hast du da natürlich ein bisschen mehr Spielraum für 80-20. Und das will ich halt individuell so bestimmen. Was sind genau deine Schwachstellen? Wo lohnt es sich auch strikt zu sein? Und wo haben wir eben mehr Spielraum?
Ja, super spannend, super spannend. Hast du für dich vielleicht so ein paar Muster feststellen können, was viele Frauen mit Endometriose so gemein haben? Jetzt vielleicht auf körperlicher Ebene, aber vielleicht auch so auf der emotionalen, mentalen Ebene. Gibt es da so eben Muster, die du für dich feststellen konntest oder eher nicht?
Also was ich halt auf der emotionalen Ebene bei ganz vielen meiner hormonellen Patientinnen generell feststelle, ist halt, dass sehr viele Frauen heutzutage gezwungenermaßen sehr stark in ihrer männlichen Energie sind. Und männliches Verhalten fördert männliche Hormone, weibliches Verhalten fördert weibliche Hormone, wie vor allem Progesteron.
Ja.
Und wenn halt Frauen eher unsicher aufgewachsen sind, unsichere Familienverhältnisse, vielleicht noch einen Flucht- und Migrationshintergrund haben, aus welchen Ländern auch immer, wo man halt sehr viel hart arbeiten musste, früh Verantwortung übernehmen musste, oft es eher strenger war, dann erlebe ich halt, dass ganz viele Frauen erstmal so in diese Feminismusrichtung rutschen und sagen, okay, ich möchte selbstständig sein, komplett unabhängig, ich brauche keinen, ich möchte keinen Mann haben und Familie ist auch doof. Und dann halt super stark in ihrer Kraft sind, aber halt super viel Testosteron produzieren.
Ja.
Und dann geht halt Progesteron stark in den Keller. Und woran liegt es auch oft in Beziehungen? Wenn eine Frau sich nicht sicher fühlt, geht sie in ihre männliche Energie, um halt Sicherheit zu erhöhen.
Ja.
Wenn aber der Partner halt sehr stark in seiner männlichen Energie ist und die Frau sich da sicher fühlt und fallen lassen kann und sagt, hey, okay, der hat das irgendwie unter Kontrolle und ich kann ihm vertrauen, dann kann eine Frau auch in ihre weibliche Rolle gehen überhaupt. Wenn der Mann das aber nicht auf die Reihe kriegt, dann kann eine Frau noch so sehr an ihrer weiblichen Seite arbeiten. Das wird einfach ihr Default-Mode sein als Verteidigung, zu sagen, okay, da muss ich mich halt um alles kümmern.
Ja.
Und das ist halt ein ganz großes Thema, wo ich mit ganz vielen Frauen heutzutage dran arbeite, an dieser weiblichen Seite. Aber da gehört halt dann auch irgendwann der Partner dazu, weil der Partner muss männlicher als du sein, sonst wird es halt einfach nicht klappen. Und das fängt nicht mehr der Frau leider an, weil die Frau kann nicht zuerst sich zurücklehnen und dann schauen, was macht der Mann mal. Weil da kommt ein zu großes Gefühl von Unsicherheit halt einfach auf.
Ja.
Deswegen muss der Mann eigentlich erstmal an seiner Männlichkeit arbeiten, damit die Frau wirklich sagt, okay, ich kann mich halt einfach auch fallen lassen.
Ja.
Warum haben die meisten Männer heute Probleme mit der Männlichkeit? Wieder auch gleiche Probleme wie bei Frauen, die ganzen Umweltgifte, die halt stark hormonartig, östrogenartig wirken.
Ja.
Dadurch geht Testosteron runter. Dann, dass halt viele Männer auch einfach nicht gesund sind und die sind halt einfach die ganze Zeit selber erschöpft, müde und halt eher den aktiveren Part zu spielen, kostet Energie. Wenn ich den ganzen Tag 18 Stunden arbeite und nach Hause komme und super müde und erschöpft bin, dann ist mir eigentlich alles egal. Dann bin ich nur aufs Sofa und will irgendwie den Abend ausklingen lassen und will nicht noch proaktiv sagen, hey, komm, Schatz, wir gehen essen oder ich bringe dir Blumen mit oder all sowas. Das heißt, der Mann muss erstmal selber für seine Gesundheit Verantwortung übernehmen, damit er die Energie hat, um überhaupt auch in der Beziehung noch diesen aktiveren Part zu spielen.
Ja.
Dann haben wir natürlich dieses ganze Thema mit toxischer Maskulinität, dass das alles so ein bisschen schlecht geredet wird und da viele Männer halt unsicher sind und sowas. Das heißt, das ist halt eine Kombination aus Umweltgiften, generell nicht so gesund und fit zu sein, wie man es sein sollte und dann halt noch Gesellschaft, was da ein bisschen mit reinspielt und dass halt viele Frauen einfach, ja, aus gezwungenermaßen erstmal auch diesen sehr unabhängigen Weg wählen, der sie halt dann leider hormonell gesehen eher in die männliche Energie weg von diesem Weiblichen bringt. Und das kreiert halt dann die Probleme. Und das sehe ich sehr oft. Und vielen Frauen fällt es halt sehr, sehr leicht, sehr, sehr schwer, dann erstmal wieder in diese weibliche Rolle zu kommen. Wenn ich meine Patientin frage, hey, was für Hobbys hast du? Dann wird erstmal lange nichts gesagt. Dann haben die meisten Frauen keine Hobbys. Und dann frage ich halt, was hattest du als Kind oder als Jugendliche für Hobbys? Und dann so oft, ja, Reiten, Musik, Tanzen. Und das sind die, wo wir sagen, die müssen wir dann wieder aufgreifen,
Ja.
damit du halt da wieder in diese Rolle kommst. Und da geht es bei weitem nicht um dieses klassische Rollenbild, okay, der Mann hat was zu sagen, die Frau hat gar nichts zu sagen und die Frau steht nur daheim hinterm Herd, sondern es geht halt, ja, um dieses schon so ein bisschen aktiv, passiv klingt immer so negativ, aber es ist halt eigentlich schon so, dass halt der Mann irgendwie ein bisschen mehr den aktiveren Part irgendwie übernehmen sollte,
Ja.
aber halt in einem harmonischen Weg, wo man halt viel miteinander kommuniziert, schon intim ist, aber halt proaktiver sozusagen ist, zu sagen, hey, ich schlage vor, wo wir essen gehen, ich bringe Blumen mit, Überraschungen, all sowas, dieser halt einfach aktivere Part.
Ja.
Und das sehe ich halt in ganz, ganz vielen Patienten heutzutage, dass das auch ein großes, großes Thema ist und das auch viel noch zusätzlich zur Ursachenbehebung dazugehört.
Ja, mega spannend. Kann ich so nur bestätigen. Ich glaube, es ist einfach auch eine Herausforderung, weil die Vorbilder irgendwie fehlen. Also ich finde es für beide Seiten ganz schwierig, wirklich gesunde Frauen in ihrer Kraft zu finden, wirklich gesunde Männer in ihrer Kraft zu finden. Und dann braucht es irgendwie einfach noch mehr Kraft, um sich das so für sich zu erarbeiten und das wieder zu entdecken. Aber ich finde es mega wichtig, dass du das ansprichst, weil ich sehe das genauso.
Und erstmal muss einem das überhaupt bewusst werden, aber das
Ja.
ist halt der Grund, warum in ganz vielen Beziehungen dann die Polarität verloren geht und man dann ja, nach 10, 20 Jahren einfach nur noch parallel nebeneinander wie Mitbewohner, Brüder, Schwester, Freunde lebt, aber halt da keine Polarität einfach mehr ist. Und vor allem, wenn dann Kinder noch dazu kommen, ist es ja noch leichter, sich darin zu verlieren, weil man halt so viel zu tun und so viele Pflichten hat. Und dann wird halt ganz oft die Beziehung vergessen. Und das ist halt nach 10, 20 Jahren super schwer wieder aufzuholen. Meistens unmöglich. Und da muss man halt frühzeitig proaktiv dran arbeiten. Und es ist definitiv nicht leicht mit all den Herausforderungen, die man hat, vor allem wenn da noch Kinder eben dazukommt. Aber es gibt keinen Weg drumherum, leider.
Ja, also ich kann's bestätigen, gerade als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, ist das mit der weiblichen und männlichen Energie nochmal sehr stark auf den Tisch gekommen, weil es einfach sehr leicht ist, in die männliche Energie dann zu gehen,
Ja.
aber es hilft halt nicht.
Ja.
Es hilft halt einfach nicht. Es ist halt so ein bisschen der Go-To-Modus, weil es
Ja.
einfach einfacher ist und weil wir es alle irgendwie kennen
Ja.
und so vorgelebt gekriegt haben. Aber es löst halt das Problem nicht, es verschärft es halt einfach nur.
Ja. Und ich habe früher halt auch gedacht, okay, es ist halt deutlich einfacher, wenn zum Beispiel die strengere daheim gut Cop, Bad Cop eher die Frau dann ist, aber das ist ja eigentlich genau das Falsche.
Ja.
Der Mann, finde ich, ist halt mehr so der Aspekt Abenteuer, Disziplin, Strenge und Mama ist mehr so der sichere Hafen. Und diese Balance zwischen beiden Welten, glaube ich, ist halt so, wie es halt sein sollte. Mit Papa will ich dann raus, Abenteuer erleben, Disziplin lernen und mal hart arbeiten und ein bisschen Strenge. Und bei Mama ist dann alles wieder so Friede, Freude, Eierkuchen und diese Balance zwischen beiden,
Ja.
ganz generell gesprochen, glaube ich, ist so dieser Mix aus beiden Welten, dass halt egal, ob man jetzt ein Mädchen oder ein Junge großzieht, die beide Welten halt kennenlernen. Und bei Mama ist immer alles gut. Und bei Papa erleben wir draußen so ein bisschen Abenteuer, aber eben auch diese eher männlichen Aspekte. Und das sollten ja auch Frauen von klein auf lernen, weil, wie
Ja.
gesagt, Frauen sollen, müssen und wollen ja auch was dann im Leben erreichen. Aber wie gesagt, in der Familie, finde ich, sollte das halt so sein. Und da fällt es natürlich auch wieder leicht, als Mann zu sagen, ja, Schatz, du bist jetzt die Strenge, du darfst mit den Kindern schimpfen, weil man möchte ja auch selber das ungerne. Und da machen sie es dann, glaube ich, auch viele Männer wieder leicht, die halt sagen, ja, okay, du bist eh mehr zu Hause mit den Kids, du machst es. Leichter, aber es ist halt, glaube ich, eher der falsche Weg.
Ja, es gibt viele, viele Stolperfallen und Versuchungen, glaube ich.
Ja.
Aber da sind wir auch wieder bei der Verantwortung.
Ja. Und meine Verantwortung als Mann ist es halt, dass für meine Familie, meine Frau glücklich ist. Und für mich bedeutet glücklich sein nicht, dass ich den ganzen Tag irgendwie meinen Hobbys nachgehen kann und Spaß habe, sondern für mich ist es eher diese langfristige Erfüllung, wenn ich halt weiß, okay, meiner Familie ist sicher, meiner Familie geht's gut und ich muss halt öfter die Sachen machen, worauf ich nicht so Lust habe. Ich werde nicht meine Frau im Winter um 8 Uhr, wenn es dunkel ist, rausschicken, um den Müll rauszubringen. Das ist halt meine Aufgabe. Habe ich auch genauso wenig Bock drauf, aber es ist halt meine Aufgabe. Und wenn ich halt das schaffen kann, dass meine Frau ein bisschen weniger diese ganzen blöden Sachen machen muss, weil ich ihr das abnehmen kann, dann bin ich damit auch glücklich. Halt nicht so wie im Sinne, dass sie jetzt mehr ihren Sachen nachgeht, die ihr Spaß machen, die ihren Hobbys und so. Aber das ist das, was für mich eher diese langfristige Erfüllung bringt. Geht das immer? Nö. Aber versuche ich es zumindest, auf jeden Fall. Und das ist das, wie ich halt das so ein bisschen einfach sehe. Und ich weiß auch nicht, ob es unbedingt für Männer die Hauptaufgabe im Leben ist, glücklich zu sein, sondern es geht für mich eher um diese langfristige Erfüllung, zu sagen, okay, meine Familie ist sicher, meine Familie hat was zu essen, denen geht's gut zu Hause. Und das ist für mich eher Erfüllung, als dass ich jetzt den ganzen Tag lachend durch die Gegend rennen muss. Was
Happy
Schönes?
wife, happy life.
Ganz genau. Das ist wirklich so der Hauptpunkt. Und dann sind alle zu Hause glücklich. Aber jetzt auch als Mann zu sagen, okay, ich möchte eigentlich nur jede Woche 10 Stunden arbeiten und möchte die ganze Zeit meinen ja, Träumen nachjagen und möchte ja, alles so erleben. Das weiß ich nicht, ob das halt so ist, wie die Familie eigentlich sein sollte. Ja.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass der Mann dazu da ist, der Frau den Halt und den Rahmen zu geben, dass sie sich nähren kann, dass sie wiederum, wenn die Frau voll in ihrer Weiblichkeit aufgeht, dass sie dann dadurch dem Mann eigentlich das Glück und die Erfüllung wieder zurückgibt. Und dann schließt sich da wieder so der Kreis des
Genau.
Glücklichseins.
Genau. Und so im Großen und Ganzen Ist das immer möglich? Ist das immer super leicht? Nein. Muss in vielen Bereichen heutzutage die Frau auch leider wegen der finanziellen Situation Vollzeit arbeiten? Ja. Sind wir dafür gemacht? Ich weiß es nicht. Weil wenn du überlegst, unsere Großeltern, da hat es halt einfach finanziell ausgereicht. Der Mann hat gearbeitet und du konntest ein Haus abbezahlen, hattest zwei Kinder und zwei Autos.
Ja.
Inflation und sowas heutzutage macht es halt leider nicht mehr so möglich. Und ich glaube, dass das auch Absicht ist, weil du halt dann einfach kein gestärktes Familienverhältnis hast. Die Kinder müssen mehr abgegeben werden, weil die Mama kann ja nicht zu Hause bleiben. Die Kinder werden dann früher an Kita und all sowas abgegeben. Du kannst die Kinder viel leichter von klein auf dir so ranerziehen, wie du das halt gerne als obere Gesellschaft hättest. Und wenn halt ein Kind oder mehrere Kinder aus einer sehr starken, gefestigten Familie kommen, wo die sehr viel auch zu Hause sind und sehr viel Einfluss eher von der Familie haben, denen kannst du halt nicht so viel Blödsinn auftischen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gewollt, von wem auch immer da, wer auch immer da das Sagen hat, Familien zu entkräftigen. Die Frau, wo die Grünen sagen, ja, okay, wir besorgen jetzt noch schneller Kita-Plätze, dass die Frau sofort wieder arbeiten gehen kann. Ja, das, glaube ich, liegt halt eher daran, dass man halt schneller an die Kinder ran möchte, um halt zu sagen, um halt, ja, Kinder zu beeinflussen.
Ja, generell halt die Familie zu schwächen.
Ganz genau. Und das ist das, worauf halt unsere Gesellschaft basieren sollte, auf starken, gesunden Familien. Und das ist das, wo es dann auch wieder darum geht. Und das hat einen ganz, ganz starken Einfluss natürlich wieder auf den Hormonhaushalt, wie sehr du als Frau dich halt sicher in deiner weiblichen Rolle fühlst. Und ich finde, dass Progesteron auch ganz viel mit dem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit einfach zu tun hat. Alle Frauen, die sehr starken Progesteronmangel an Symptomen haben, kommen meistens aus den unsichersten Verhältnissen. Und das sehe ich ganz, ganz häufig. Das ist auch so ein Muster, was ich ganz viel beobachte.
Ja, mega spannend. Ja, es gab ja auch eine Studie, die gezeigt hat, dass quasi fast schon eine Garantie besteht, dass Frauen mit Endometriose irgendeine Form des Missbrauchs in der Kindheit erlebt haben.
Ja, und das macht total Sinn. Und ich glaube halt, dass auch Endometriose eine Form des Körpers ist, ähnlich wie Krebs, wo der Körper irgendwie versucht, es als Mülldeponie zu benutzen und alles darin ablagert, was er irgendwie nicht verarbeiten konnte. Auf körperlicher Ebene halt Giftstoffe, aber auf emotionaler Ebene eben sowas. Ja. Und das halt wie so eine Art Mülldeponie ist, wo halt dieser ganze Kram da gespeichert wird. Und das, wie gesagt, ist nicht nur körperlich, sondern wahrscheinlich auch emotional.
Ja, ja, oder dass ein hohes Östrogen dafür sorgt, um zum Beispiel PTSD-Symptome zu unterdrücken, würde ja da auch reinspielen.
Ganz genau. Und ob du dann als Frau wegen diesem Missverhältnis eher Myome, Zysten, hormonbedingten Krebs oder Endometriose entwickelst, das ist halt dann wahrscheinlich einfach ein bisschen, ja, Genetik, Lotto, aber im Grunde sind das alles sehr, sehr ähnliche Mechanismen und dass halt irgendwas gewachsen ist, was eigentlich gar nicht wachsen soll. Und das kann, wie gesagt, dann eben Krebs, Endometriose, Zysten, Myome, das ist ja dann alles sehr, sehr ähnlich.
Ja, mega, mega spannend. Wenn jetzt eine Frau zu dir kommen möchte und von dir behandelt werden möchte, wie ist da der Prozess? Wie findet man dich? Wie ist das Vorgehen?
Ja. Also, wenn man sich nicht ganz sicher ist, kann man auf Instagram, YouTube sich einfach ganz viel anschauen, was ich da von mir gebe und gucken, resoniert es auf der inhaltlichen, aber auch auf der persönlichen Ebene. Und wenn man dann sagt, ja, das klingt spannend, hat man auf meiner Homepage so ein ganzes Protokoll, wo steht, okay, das würde auf dich zukommen. Passt das alles für dich? Und wenn ja, meldet man sich da halt einfach per E-Mail und bewirbt sich da. Und dann bekommt man den Fragebogen, einen Link, wo man sich einen Termin ausmachen kann. Und dann geht's los.
So einfach kann es gehen.
Ja, so einfach kann es gehen. Der Rest wird dann komplexer.
Genau, aber die Inhalte kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Ich lerne immer von dir. Ich finde das ganz spannend, was du für tollen Content raushaust. Und da kann man schon ganz viel, glaube ich, für sich mitnehmen.
Dankeschön.
Wenn man möchte, sehr gerne. Genau, ich habe immer noch zwei Abschlussfragen für meine Interviewgäste. Die eine ist, was inspiriert und bewegt dich?
Mich inspiriert und motiviert immer wieder, wenn mir bewusst wird, welches Potenzial wir eigentlich hätten, wie wir als Gemeinschaft zusammenleben könnten, wie wir gesund leben könnten, was es da eigentlich alles schon an Wissen gibt. Also wir müssen das Rad nicht neu erfinden, aber wir müssen es halt so finden. Also mich inspiriert und motiviert es, in einer Gesellschaft wirklich physisch später zu leben, wo man sagt, okay, man hat so sein eigenes kleines Dorf, seine eigene Gemeinschaft. Man kümmert sich gemeinsam um Tiere, Garten, die Kinder wachsen gemeinsam auf und all dieses Potenzial, was da für uns möglich ist, auch für die nächsten Generationen, wenn ich mir überlege, so wäre ich gerne aufgewachsen und so möchte ich halt später mal meinen Kindern, aber auch anderen Kindern die Möglichkeit geben, wirklich dieses volle Potenzial zu entfalten, weil wir Menschen da einfach ein super Potenzial haben und dass wir auch die Möglichkeit haben, in tollen Gemeinschaften zu leben, wo wir halt sagen, hey, wir teilen uns das Ganze. Das ist halt ein großes, großes Thema, weil ich glaube, dass das uns Menschen einfach langfristig erfüllt, in einer tollen Gemeinschaft zu leben. Wir sind Herdentiere und das sieht man immer mehr, dass das halt definitiv möglich ist. Und das finde ich super, super spannend. Und das würde mich sehr, sehr auch eben erfüllen, zu sagen, okay, wir wollen ja immer, dass die Generation nach uns es eigentlich besser hat und da eben einen Teil zu beizutragen und zu sagen, hey, man bietet eben diesen Raum und diese Möglichkeit für die nächste Generation, dass die halt so aufwachsen können. Und da bin ich einfach halt auch super neugierig zu sehen, okay, was ist denn wirklich unser menschliches Potenzial, wenn wir eigentlich so aufwachsen, wie wir aufwachsen sollten, was denn da alles möglich ist auf jeglichen Ebenen. Und auch, wie gesagt, zu sehen, dass es für all die Probleme, die es da draußen gibt, eigentlich schon Lösungen gibt, sei es im Finanzbereich, im Gesundheitsbereich. Und jetzt auch zu sehen, dass sich das immer mehr eigentlich in diese Richtung entwickelt, das finde ich sehr, sehr schön. Und ich glaube, dass es da mit all den Herausforderungen, die uns bevorstehen, trotzdem sehr tolle Möglichkeiten gibt und geben wird für die Leute, die sich halt aufmachen und sagen, hey, möchte ich genauso haben.
Sehr cooler Gedanke, stimme ich voll und ganz zu. Genau, sehr cool. Und die zweite Frage ist, wofür bist du gerade dankbar?
Das ist eine gute Frage. Heute hat hier sehr schön die Sonne geschienen. Dafür bin ich sehr dankbar. Das ist toll. Und im Großen und Ganzen ist es halt einfach, dass ich die Möglichkeit hatte, mir mein Leben bis hierher so aufzubauen, dass ich wirklich komplett selber in der Kontrolle bin, dass ich mir meinen Beruf so aussuchen durfte und machen durfte, dass ich mir mein häusliches Umfeld, mein familiäres Umfeld mit meiner Frau, mit meinen Katzen und all sowas so aufbauen durfte. Und da bin ich sehr, sehr privilegiert, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich arbeite, dass ich mir aussuchen kann, wann ich arbeite, dass ich mir die ganzen Themenbereiche aussuchen kann, die mich interessieren und dass ich wirklich für das, was ich hier mache, brenne und dass, wenn ich mit Arbeit fertig bin, einfach in dem Bereich mir Videos anschaue, lerne, lese und dass ich wirklich halt diese Möglichkeit habe und dass ich es auch zum Beispiel online machen kann, dass ich es von zu Hause machen kann, weil ich fahre immer mal wieder in die Stadt rein und dann ist da so viel Verkehr und ich denke mir, oh mein Gott, zum Glück muss ich das nicht jeden Tag machen. Also all diese Sachen, da habe ich wirklich mir das Leben zwar selber so aufgebaut, aber ich hatte halt da auch, wie gesagt, es wäre idiotisch zu denken, dass das alles nur mein eigenes Verschulden oder meine eigene Verantwortung war, sondern da gehört halt auch einfach ganz viel Glück dazu. Wie sind wir aufgewachsen? Welche Menschen haben wir getroffen? Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und eben auch, was für tolle Menschen immer wieder in mein Leben kommen, dabei mir helfen und mich inspirieren und auch eben Patienten, Freunde, um das Ganze halt sofort zu machen. Aber da, wie gesagt, bin ich jeden Tag für so ganz banale Sachen einfach dankbar. Und ich glaube aber auch, dass das für viele, viele eben möglich wäre, wenn man erstmal überhaupt daran glaubt und dann halt sagt, okay, ich nehme mir ein paar Jahre Zeit, um das halt so peu à peu aufzubauen.
Ja, sehr schön. Ganz herzlichen Dank, lieber Marc. Vielen Dank für alles, was du mit uns geteilt hast. Hast
sehr
du
gerne.
Noch irgendeine Schlussbotschaft, die du an die Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest?
Ja. Hoffnung nicht aufgeben, kleine Schritte vornehmen und dann Stück für Stück mit Geduld an diesen Schritten arbeiten, Schlachtplan aufstellen, weil wir haben jetzt eine Menge besprochen und wenn jetzt jemand da ganz am Anfang ist, klingt das nach super, super viel. Und wirklich erstmal gucken, okay, welche von diesen Themen sind für mich wichtig, was ist die richtige Reihenfolge, Schlachtplan machen und dann ganz, ganz kleine Schritte in die richtige Richtung gehen, zu Hause erstmal aufräumen und all diese Sachen machen. Und dann, wie gesagt, ist das für alle eben möglich, da was zu verbessern, aber eben aus dieser Gefühl der Ohnmacht rauszukommen, ist erstmal der aller, aller wichtigste Schritt.
Ja, sehr schön. Genau. Dann danke ich dir von Herzen für dein Wissen, für deine Zeit, für alles, was du geteilt hast. Ich werde natürlich alles zu dir verlinken, dass man dich
Dankeschön.
So problemlos wie möglich findet, damit sich Frauen auch bei dir melden können, die mit dir arbeiten wollen. Und ja, ganz herzlichen Dank von meiner Seite einfach.
Ebenso. Dankeschön.
Dankeschön, Marc.